Jazz und Politik. Politisches Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2.
Mit Lukas Hammerstein. Wir wollen es einfach endlich mal wissen. Was verdammt ist eigentlich ein politisches Feuilleton? Ist das nicht die Negation harter Fakten zugunsten alles Ungefähren? Der Triumph des Irgendwie? Gewaltig schwerende Gefühle gegen Fakten, Fakten, Fakten? Fakten sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Putin kämpft tapfer gegen Nazis, nicht Nazi-Zombies. Und Donald Truth Trump macht einen auf? Wiedergänger, Zombie. Ja, es ist höchste Zeit, über Sinn und Unsinn eines politischen Feuilletons zu reden, über den Zweck unserer samstäglichen Übung. Wir wollen das Wissen gegen das Ahnen wägen, die Informationen gegen nicht immer klare Gefühle, das Expertengespräch gegen eitle Essays. Wir lieben die Ambivalenz und sind eher gegen die eine einzige Deutung, schon weil nichts im Leben so eindeutig ist wie ein Wahlprogramm der AfD. Wir sitzen nicht im Hot Room, dem Großraumbüro, sondern in einer Nische. Und Nischen werden allenfalls in Geschichten von Edgar Allan Poe zugemauert. In der Nische kann es hell sein. Ungenauigkeit kann eine Tugend sein, schon weil wir dann auf Dinge treffen, die wir alltäglich eher übersehen. Wir wollen mehr Exkurs wagen, heute und an den folgenden zwei Samstagen. Ein Gedicht schöner finden als die Macht der Mehrheit. Lassen wir uns überraschen, wäre eine typische Haltung fürs politische Feuilleton. Machen wir uns bereit, lassen wir uns verwirren. Teil 1 einer Reihe zur Unschärfe-Relation. Im Glauben an die Tiefe der Oberflächen und trennscharfes Chaos. Los geht es nach der ersten Musik. I Know About the Life, Archie Shepp, Horace Parlan, Wayne Dockery und Steve McRaven 1992. Ein stalinistisches Projekt heute, nicht von Putin, sondern Stalin himself, der die Gegner seines Regimes, also alle, zur Selbstbezichtigung trieb. Vor Gericht, wo sich Leute, die nichts getan hatten, selbst anklagten. Das spart den Ankläger und ein Urteil schreibt sich von selbst. Wir vom politischen Feuilleton klagen uns heute selbst an. Wissen wir, was wir tun? Haben wir alle Tassen im Schrank? Meinen wir das wirklich ernst? Politik und Jazz? Peter Kemper hat seinem Buch zur politischen Ästhetik des Jazz einen stolzen Titel gegeben: The Sound of Rebellion. Bei Reklam. Andreas Neumann liest Peter Kemper.
Ich fühle mich als Inbegriff von Black Lives Matter, erklärte der Saxophonist Kamasi Washington aus der Hip-Hop-Hood in Los Angeles selbstbewusst 2016. Schon knapp ein Jahrhundert zuvor hatte ein Jazz-Gentleman wie Duke Ellington kein Blatt vor den Mund genommen. Jazz war während der Plantation Days unsere Reaktion auf die Tyrannei, die wir erdulden mussten. Er erzählt eine Geschichte von Menschen, die in ihrer Entwicklung gehandicapt und furchtbar unterdrückt wurden. 1944 präzisierte er: Du kannst alles, was du willst, mit einer Posaune sagen, aber du solltest vorsichtig sein mit Worten. Gern wird auch der plakativ-provokative Ausspruch von Archie Shepp aus den 1960er Jahren kolportiert: Mein Saxophon ist das Maschinengewehr des Vietcong. Und wer hätte von Louis Armstrong, der so oft als harmloser, ewig lächelnder Onkel-Tom-Typ kritisiert wurde, erwartet, dass er sich 1957 im Skandal von Little Rock offen gegen die Rassenpolitik der amerikanischen Regierung positionieren würde. Ich habe 40 Jahre lang ein wundervolles Leben mit der Musik gehabt. Aber ich spüre die Unterdrückungssituation, so wie jeder andere Schwarze auch. So wie sie meine Leute im Süden behandeln, die Regierung kann von mir aus zur Hölle fahren. Jazz ist für Satchmo immer auch die klangliche Verkörperung schwarzer Erfahrung in den USA. Was wir spielen, ist unser Leben. Oft wird die politische Funktion des Jazz damit erklärt, dass sein zentrales Moment, die Improvisation, einen fortschrittlich-demokratischen Charakter besitzt. Dann weisen Jazzmusiker gern darauf hin, dass sie sich mit ihrer Kunst bereits automatisch in eine kommerzielle Außenseiterposition begeben haben und damit quer zu einer kapitalistischen Verwertungslogik stellen. Bedenkenswert ist in diesem Zusammenhang die Behauptung des Saxophonisten Mark Turner, schon die Entscheidung, als Jazzmusiker zu leben, sei ein politisches Statement. Ein weiteres beliebtes Argument lautet, wer Jazz spiele, verhalte sich automatisch antirassistisch, weil er mit seiner Musik vielmehr einer pluralistischen Gesellschaft das Wort redet. Man kann den Begriff Jazz heute für ungeeignet halten, um die Vielfalt seiner Stile und die Kompliziertheit seiner künstlerischen Praxis zu fassen. Doch all die von Musikern und Kritikern vorgeschlagenen Alternativen wie Creative Music, African American Music oder New World Music dienen zwar dem Selbstverständnis der Jazzszene, haben jedoch keine Ausstrahlung und keine Akzeptanz in einer breiteren, musikinteressierten Öffentlichkeit. Die kennt allenfalls den Begriff Jazz und verbindet damit auch die Vorstellung von einem bestimmten Sound, einer bestimmten Form von Improvisation und musikalischer Komplexität. Von vielen schwarzen Musikern wird der Ausdruck Jazz gleichwohl als Ausdruck einer weißen Enteignung abgelehnt, auch deshalb, weil er ihnen als zu einengend erscheint. Und doch bleibt das Wort ein nützliches Kürzel, um damit eine ganze Musiktradition mit all ihren Erfolgen, Kämpfen und Widersprüchen zu identifizieren. Der Begriff Jazz bietet, trotz seiner Mängel, die am weitesten verbreitete Verständigungsgrundlage, auf der diese Musik, ihre soziale Dimension, ihre Protagonisten und ihr kritisches Potenzial verhandelt werden können. Worin besteht das oft und gern zitierte, jedoch bis heute rätselhafte Widerständige des Jazz? Worin liegt sein ominöses Freiheitsversprechen begründet? Jazz ist als Innovation von Afroamerikanern entstanden und hat sich im Kontext ihrer Emanzipationsbewegung und ihres Kampfes um Bürgerrechte entwickelt. Als primär afroamerikanisches Akkulturationsprodukt bewegt sich diese Musik immer schon im Konfliktfeld zwischen schwarzer und weißer Politik und Praxis. Es fand eine Verschmelzung unterschiedlicher Kulturen statt, der westafrikanischen und der nordamerikanischen. Am Anfang jeder Jazz-Geschichtsschreibung steht das Verbrechen der Sklaverei und die damit verbundene Massendeportation von Einwohnern Westafrikas nach Nord- und Südamerika. Und so stellt der Konflikt zwischen der latenten Musikfeindlichkeit angelsächsischer Puritaner und der musikalisch geprägten Sozialisation der Westafrikaner das kulturelle Medium dar, in dem die frühen afroamerikanischen Musikstile wie Worksongs, Gospel, Spiritual und Blues als Vorläufer des Jazz ihren Ursprung haben. Jazz lässt sich, wie bei Archie Shepp, als soziale Musik begreifen.
Song of the United Front, Charlie Hayden 1971 mit dem Liberation Music Orchestra, French Horn, Paul Motion, Dewey Redman und mehr. Nach 20 Jahren darf man schon mal fragen, was wir eigentlich so treiben in Jazz und Politik auf Bayern 2. Ob wir der Realität ausweichen oder tatsächlich den Schleier des Üblichen lüften wollen und ins Herz der Dinge vordringen. Ist doch so. Wir sehen uns, um Politik zu begreifen, Dinge an, die eher unpolitisch wirken. Wir nehmen Umwege. Wir lieben Umwegrentables und glauben an den Fokus der Abweichung. Die Konzentration im Exkurs. Politik etwa ist nicht nur aus doofen Politikern und der blöden Macht gemacht, sondern findet statt in teils edlen Häusern. Moritz Hohlfelder hat uns schon viel von der Architektur erzählt. House of Cards and Concrete.
Natürlich ist Architektur politisch und Politik irgendwie architektonisch. Sie braucht ein solides Fundament, ein klares Profil sowie Räume, die der politischen Klasse als inspirierendes Forum für den Austausch dienen. Zudem Gebäude, die eine Staatsform versinnbildlichen. Eine Diktatur bevorzugt in der Regel andere Häuser als eine Demokratie. Auch in der Architektur geht es um Macht, um Hierarchien oder eben Transparenz und Mitbestimmung. Ein zentralistisch regierter Staat wie Frankreich und ein föderales Konstrukt wie Deutschland verlangen unterschiedliche Bauwerke. Extrem abgeschirmter Élysée-Palast in Paris kontra Reichstag mit Glaskuppel für Besucher in Berlin. Insofern war es folgerichtig, dass eine der besten Fernsehserien der letzten Jahre über Politik einen von der Architektur inspirierten Titel bekam. House of Cards, bezog sich auf die fragile Konstruktion, die mit jedem Stockwerk, um das sie erhöht wird, instabiler erscheint. Es geht um ein zwar demokratisch legitimiertes System, das andererseits durch Intrige, Korruption und sogar Mord unterhöhlt wird. Ein Kartenhaus besteht aus Spielkarten. Zuerst werden zwei Karten senkrecht stehend aneinander gelehnt, dann zwei weitere Karten daneben gestellt und der Zwischenraum wird mit einer Karte horizontal überbrückt und so weiter. Eine nach oben spitz zulaufende Pyramide, die sich auf die Politik übertragen lässt. Da ist die Parteibasis, dann die Fraktion, die Minister einer Regierung und ganz oben der Kanzler oder Präsident. Die Redewendung, dass etwas einstürzt wie ein Kartenhaus, ist seit dem 19. Jahrhundert belegt. House of Cards erzählt die Geschichte des durchtriebenen Abgeordneten Francis Frank Underwood, der gemeinsam mit seiner, wie er selbst, machthungrigen Ehefrau auch vom Mord nicht zurückschreckt, um in höhere politische Ämter aufzusteigen und somit an Macht zu gewinnen. House of Cards geht als ein Wortspiel auf die englische Bezeichnung für diverse Parlamente zurück, wie das britische House of Commons oder das US-amerikanische House of Representatives. Räumlich sind beide interessant. Im britischen Unterhaus, der politisch entscheidenden Kammer, sitzen sich die Regierung des Vereinigten Königreichs und die Opposition frontal gegenüber. Der Sitzungssaal wirkt eng. Nicht alle Parlamentsabgeordneten finden gleichzeitig Platz. Sitze gibt es nur 427 für 650 Abgeordnete. Wer zu spät kommt, muss in der Nähe des Eingangs stehen, will er den Debatten zuhören. In der Mitte befindet sich der Tisch des Hauses, auf den der zeremonielle Streitkolben gelegt wird. Das Ganze besitzt etwas mythologisch-rituelles. Man denke an die Ritter der Tafelrunde rund um König Artus. Die Regierungsmitglieder sitzen auf den Bänken zur Rechten des Speakers und die Oppositionsabgeordneten auf den Bänken links des Speakers. Vor den Bankreihen befindet sich zu beiden Seiten auf dem Teppich je eine rote Linie. Zueinander haben diese einen Abstand von 2 Schwertlängen. Einem Abgeordneten ist es während der Sitzung traditionell nicht erlaubt, die Linie zu überschreiten. Eine gewisse Handgreiflichkeit liegt in der Luft. Die Architektur bestimmt das Verhalten von Menschen. Der knappe Raum vermittelt einen gewissen Druck. Die Debatten dort sind mitunter so hitzig wie kaum in einem anderen Parlament. Architektonisch ist das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten deutlich hierarchischer angelegt. Es befindet sich im ehrerbietenden Kapitol in Washington, D.C., der symbolisch und national aufgeladene Prachtbau mit der großen weißen Kuppel verführt politische Brandstifter mitunter dazu, es stürmen zu lassen. Macht und Ohnmacht wirken in den USA herausfordernder als bei uns, wo die Besucher im Bundestag den Abgeordneten ganz zwanglos aufs Dach steigen und sie von oben betrachten können. Das ist erstmal ein gutes Zeichen für eine Demokratie von Volksvertretern, architektonische Transparenz und Zugänglichkeit.
Strange Fruit, Billie Holiday mit John Simmons, John Williams, Lem Davis, Tab Smith, Eddie Haywood und vielen anderen 1956. Ja, wir schweifen heute besonders weit und selbstbewusst ab, um zu beweisen, dass wir nicht nur träumen die ganze Zeit, sondern politisch werden, indem wir Bücher lesen statt den Kaffeesatz. Was wir eigentlich recht gut verstehen, auch faktisch, ist das Drama der Flucht und was unsere politische Antwort darauf aus uns selber macht. Schaffen wir das? Wir schaffen es nicht und das verändert uns. Volker M. Heinz und Frank Wolf haben bei Surkamp einen kleinen Band herausgebracht. Hinter Mauern, geschlossene Gesellschaften als Gefahr für die offene Gesellschaft. Und diese offene Gesellschaft ist nun mal unsere. Axel Wostri liest.
Schleichend und unauffällig beschädigen die neuen Mauern um Europa die demokratische Gesellschaft. Sie schaffen eine Situation, in der die liberale Demokratie ihre eigenen Regeln bricht. Und sie gewöhnen die Bevölkerung an Bilder notleidender, verletzter oder toter Migranten an Europas Grenzen. Grenzen, die angeblich dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger dieses Kontinents dienen. Einige dieser Bilder sind ikonisch geworden und haben sich in unserem Gedächtnis festgesetzt. Das Bild des dreijährigen Alan Kurdi, leblos am Strand der türkischen Mittelmeerküste. Das Bild zweier Golfer, deren Partie von einem Dutzend Flüchtlinge gestört wird, die jenen haushohen Zaun überwinden wollen, der nicht nur den Golfplatz rahmt, sondern der auch die spanische Exklave Melilla von Marokko trennt. Oder vielleicht auch jenes Bild von der polnisch-belarussischen Grenze, auf dem linksseitig des frisch errichteten Grenzzauns Dutzende Flüchtlinge zu sehen sind, die in der Kälte eng beieinander im Feuerrauch hocken, während rechts vom NATO-Zaun Grenzschützer in einem schweren Humvee-Geländewagen auf dem freigeräumten Kontrollweg patrouillieren. Solche Schlüsselbilder erzählen wortlos ihre Geschichte. Eine Geschichte über extreme Ungleichheit, über Not und Verzweiflung und über das Antlitz der europäischen Abschottung. Diese Geschichte wiederholt sich vor dem Hintergrund wechselnder Landschaften, in Wäldern, auf freien Grünflächen, an Stränden oder auf dem offenen Meer. Auch als im Herbst 2021 Gruppen von Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien, dem Jemen, Ägypten, dem Irak und dem Iran versuchten, über die Grenze von Belarus nach Polen in den Schengen-Raum zu gelangen, schlug ihnen massive Gewalt entgegen. Polnische Grenzbeamte trieben die Flüchtlinge, darunter auch Schwangere und Kinder, zurück über die Grenze nach Belarus. Hunde wurden auf sie gehetzt, Schlagstöcke flogen. Auf Twitter warfen die Verantwortlichen mit militärischen Begriffen um sich. Angriff, Verteidigung, Vorstoß, Kampf. Das Militär rückte an. Helfer wurden inhaftiert, Medienvertreter abgewehrt. Neue Gesetze wurden erlassen, Zäune errichtet, Gelder flossen. Unterdessen starben Menschen an Unterkühlung oder an Krankheiten. Im öffentlichen Diskurs kollidierte eine militarisierte politische Sprache des Selbstschutzes mit den Bildern von Tod, Elend und roher Gewalt gegen unbewaffnete Zivilisten. Viele Menschen in Polen und im weiteren Europa reagierten mit Entsetzen und dem Ruf nach der Wahrung der Menschenwürde, des internationalen Rechts und der europäischen Werte. Wir dürften der Wirkung der Bilder notleidender Menschen an den Grenzen Europas nicht nachgeben, sagte der damalige deutsche Außenminister Heiko Maas. Wir müssten sie aushalten, forderte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Diese Aussagen bezogen sich auf das Leiden an der europäischen Außengrenze, richteten sich aber allein nach innen, an die Bevölkerung in Deutschland. Zudem waren die Formulierungen ungenau. Gemeint war nicht, dass wir irgendwelche Bilder leidender Menschen aushalten sollten, sondern Bilder von Menschen, zu deren Leid wir selbst durch die Abschottung Europas beigetragen haben. Maas und Kretschmer forderten nichts weniger als eine Gesellschaft, für die Tod und Elend an den Grenzen kein Grund zur Aufregung sind. Oft wird so getan, als schützten Mauern eine Gesellschaft, die unberührt bliebe von den Grenzen, die sie umgeben. Das war die Vorstellung von Thomas Morus, dem Autor des Romans Utopia. Die erste Amtshandlung des Gründers seines fiktiven Reiches besteht darin, zwischen Utopia und dem Rest der Welt einen tiefen Graben ausheben zu lassen, der vom Meer geflutet wird, sodass das Land zur Insel wird und für Ausländer nur noch schwer zugänglich ist. Aber dieses Bild ist irreführend. In Wirklichkeit verkümmert die Gesellschaft, jedenfalls die demokratische Gesellschaft, wenn sie sich radikal nach außen abgrenzt. Mauern machen etwas mit denen, die sich hinter ihnen verschanzen und ängstlich auf die Welt jenseits der Grenzen blicken. Wer hinter Mauern lebt, lebt zunehmend von ihnen bestimmt.
Working Class Hero, Iiro Rantala 2015. Jazz und Politik auf Bayern 2 beschäftigt sich heute und an den kommenden zwei Samstagen mit sich selbst, weil wir weniger an die gute alte Ordnung, sondern an den Zufall glauben und die Energie der Abschweifung. Alle Wege führten einst nach Rom und enden heute hier in Jazz und Politik. Es braucht nur ein Thema und AutorInnen, die wissen, worum es immer geht, um alles. Henrik Jartschik, häufig Autor in Jazz und Politik, sprach, wenn wir wieder ein Stück von ihm wollten, ironisch vom Besinnungsaufsatz. Nach gefühlt 100 kleinen, feinen Essays glaubt er nun selbst daran. Es lebe der oder das politische Essay.
Die Welt in Schwarz-Weiß. Wozu das Für und Wider abwägen, wenn es auch ohne geht? Gefragt sind einfache Lösungen. Gründliche Analyse? Vollkommen überbewertet. Politische Essays? Überflüssig. Wer soll sie lesen? Abgesehen davon, was vermag schon ein Text jenseits der Fakten und Belege zu leisten? Fragen Mediengestalter. Die Suche nach seriösen Antworten fällt nicht leicht. Es wäre allerdings fahrlässig, würden wir deshalb darauf verzichten. Also wühlen wir im engmaschigen Netz der Einser und Nullen. Wer die Domains füllt, ist nicht immer ersichtlich. Ein äußerst unfairer Wettbewerb. Programmieren ist alles. Fake News schnell unters Volk gestreut, Hass und Ressentiments rund um die Uhr verfügbar. Instagram, Facebook und Co. liefern die Bühne. Ihre Algorithmen mutieren zum Elixier herrschaftsgeiler Parteien und Autokraten. Könnte sich Geschichte wiederholen? Wenn wir nicht aufpassen, durchaus. Der Blick über den Teich genügt und lässt uns erschaudern. Gerade dort wird Populismus großgeschrieben. WhatsApp, YouTube, Snapchat – alles integrale Bestandteile des modernen Lebens. Sie haben längst nicht nur die Art und Weise verändert, wie wir Inhalte konsumieren, sondern auch, wie wir uns präsentieren und mit anderen interagieren. Hier werden Trends gesetzt und gesellschaftliche Diskussionen angestoßen. Kollateralschäden inklusive. Wohl wissend, dass Social-Media-Plattformen nicht nur das Potenzial haben, Menschen gezielt zu informieren, sondern auch zu mobilisieren. Genau da beginnt es gefährlich zu werden. Denn auch er hat einen eigenen Kanal mit entsprechenden Behauptungen gespickt. Er wettert und droht, wie so oft schon zuvor, sorgt für Schlagzeilen, verbreitet Angst. Donald der Unberechenbare, Donald der Skrupellose, Donald der Totengräber der NATO. Ein Pars pro Toto rücksichtslosen Handelns. Überall dort, wo reflektiertes Nachdenken ausbleibt, haben Politiker dieser Prägung bereits gewonnen. Das gilt auch hierzulande. Ob rechts- oder linksradikal, es spielt keine Rolle. Vor Extremisten zu warnen, ist demokratische Pflicht. Aber wozu Besinnungsaufsätze schreiben, wenn ohnehin keiner zuhört? Weil zu anstrengend. Es ist doch viel bequemer, an der Oberfläche zu bleiben, statt in der Tiefe nach dem Ursprung des Übels zu suchen. Wir geben nicht auf, weil wir es nicht dürfen. Künstliche Intelligenz hier, vernunftsorientierte Schlussfolgerungen dort. Innehalten und nachdenken. Das Ziel? Kritische Reflexion über politische Rhetorik, um das Bewusstsein für Propaganda und Manipulation zu schärfen. Und dabei gleichzeitig eigene Überzeugungen zu hinterfragen. Was wir brauchen, ist eine profunde Auseinandersetzung, um neue Einblicke zu gewinnen. Die Welt aus der Perspektive eines anderen zu betrachten, bleibt wichtig. Denn nur so können wir auch unser Verständnis für andere Kulturen erweitern. Politische Essays sind ein Luxus, zweifelsohne. Aber den sollten wir uns auch gönnen. Zumal sie dabei helfen können, Vorurteile zu überwinden, Toleranz zu offenbaren und Argumente gegen dumpfe Parolen brauner Stammtischbrüder zu finden. Helfen, über uns selbst hinauszuwachsen und unsere eigenen Grenzen zu überschreiten. Flagge zu zeigen, aufzubegehren, etwas zu tun, was wir zuvor für unmöglich gehalten haben. Indem wir uns mit verschiedenen Meinungen, Erfahrungen oder Ideen auseinandersetzen, erweitern wir zwangsläufig unseren Horizont und zwingen uns dazu, über unsere eigenen Annahmen und Überzeugungen nachzudenken. All das vermag ein Text jenseits der Fakten und Belege zu leisten und somit viel mehr, als wir glauben. Es sei diese kreative und transformative Kraft des geschriebenen Wortes, die einen Text zu etwas Mächtigem mache, das weit über bloße Fakten und Belege hinausgehe, schreibt selbst die KI. Noch Fragen?
Ain't got no, I got life. Nina Simone, 1968. Wenn wir von uns reden, reden wir von uns. Klingt tautologisch, soll aber heißen, raus aus der Blase, hinaus in die Welt. Manchmal treten wir nur auf die Straße und begreifen endlich, wir wählen nicht länger CSU, sondern Wahlgeheimnis. Wir ziehen matt von den schlechten Nachrichten die festen Schuhe an und retten uns in den Wald, wo, nein, nicht der Wolf aufkreuzt, um mit uns über den Artenschutz zu diskutieren. Wir ziehen uns nur zurück, wollen verstehen. Ungefähr so macht es Rob Cohen, britischer Autor, mit seinem Buch »Aller Land«, in dem er in Yorkshire, einer Welt des Zerfalls, nach dem echten Leben forscht. Auf Deutsch bei Matthes und Seitz Berlin, »Nature Writing«. Andreas Neumann liest Rob Cohen.
Landkarten verändern uns. Sie machen uns zu Vögeln. Auf einmal erkennen wir die Muster, in denen wir leben, und unsere Käfigtür schwingt auf. Vielleicht wäre all das ohne diese gebrauchte Landkarte, ein Weihnachtsgeschenk, gar nicht passiert. Es war Silvester. Ich lag erschöpft auf dem Bett, die zerknitterte Stadt vor mir ausgebreitet. Mehr noch als die Tage zuvor fühlte ich mich eingeengt, eingesperrt. Ich musste einfach raus. Von dort, wo ich mein neues Zuhause umkringelt hatte, flog ich auf, schwebte über unbekannte Dächer und Straßen, vorbei an Geschäften, Schulen, Friseuren und Buchmachern und suchte nach dem nächsten Stück Landschaft. Die Vorstadt unter mir kroch einen flachen Hügel hinab. Dahinter erstreckte sich ein endloser Flickenteppich aus scharf umrissenen Äckern. Doch dazwischen eingeklemmt lag, wonach ich suchte, ein weißer Fleck mit Baumsymbolen und einem krampfaderartigen Fluss. Dort wollte ich hin. Und nun lief ich langsam Schritt für Schritt, die Augen aufs Papier geheftet, über den gefrorenen Boden. Als ich mich durch den Stop-and-Go-Verkehr der Ringstraße kämpfte, läutete irgendwo eine Glocke. Es war 5. Von den sinkenden Temperaturen nach unten gedrückt, waberten Auspuffgase wie Nebel durch die Straßen. Der regennasse Boden wurde immer mehr zur Rutschbahn. Der Rasen hatte vom Frost Federn bekommen. Eine seltsame, von brennender Kohle beflügelte Melancholie hatte sich der Stadt bemächtigt. Unbeachtet verschwand hinter den Giebeldächern, Schornsteinen und Telegrafenmasten eine runzelige Sonne. Ich lief weiter, vorbei an einem Plastikweihnachtsmann auf einem Dach ganz ohne Schornstein. Dann durch eine Schlucht, in der Straßenlaternen Spalier standen. Aus der viktorianischen Architektur rechts und links wurden schließlich Nachkriegsdoppelhaushälften und dann neuere Backsteineinfamilienhäuser an vollgeparkten Stichstraßen. Nachdem ich etwa einen guten Kilometer gegangen war, wurden sogar Vorgartenmäuerchen und Gartenhecken seltener, und in den Lücken türmte sich die nächtliche, nasskalte nordenglische Landschaft wie eine riesige schwarze Welle vor mir auf. Am Fuß des Hügels wurde die Straße dann plötzlich von einem unebenen Weg zerteilt. Unerschütterlich durchtrennte er sie mit der typischen Arroganz des 19. Jahrhunderts. Hier verlief definitiv eine Grenze, wie auch Lichtverhältnisse und Vegetation zeigten. Dahinter war das Land in Düsterkeit gehüllt. Doch zwischen dem kahlen Buschwerk aus Schlehdorn, Esche und spinnenbeinigem Holunder konnte ich etwas erkennen. Rußgeschwärzte Sandsteinmauern, genietete Eisenplatten und einen überwucherten Erdwall. Ein Wort drängte sich auf: Eisenbahn. Ein Schritt und ich hatte das helle Licht und die Geradlinigkeit der Straßenlaternen und Backsteine verlassen, stand zwischen dunklen Büschen und Bäumen, deren hauchdünne Zweige über den Weg hingen wie Haare über einer Wunde. Der Bahndamm markierte den Höchstwasserstand der Zersiedlung. An seiner einen Seite plätscherte die Stadt mit unzähligen klapprigen Zäunen und Müllsäcken, die von Brombeerbüschen ausgeweidet waren, doch auf der anderen Seite löste sich die Stadt in eine Art Wildnis auf. In der Ferne konnte ich die Umrisse von Lärchen, Strommasten und Scheunen erkennen, aber nichts Genaues. Die Straße, der ich gefolgt war, verengte sich und verlor sich schließlich zwischen den Feldern. Aus Asphalt wurde ein Weg, aus dem Weg irgendwann bloße Erde. Den Übergang markierten zwei etwa 30 Meter hohe Eichen rechts und links der Straße, deren Äste sich hoch über mir zu einem Dach verflochten. Sie bewachten eine vergessene Welt. Doch ich kannte diese Welt, den Siedlungsrand, das Niemandsland zwischen Stadt und Land, wo das eine aufhört, ohne dass das andere beginnt. Auf einmal war Zeit ein vollkommen anderes Tier, so gleichgültig wie ein Reh, das unbeachtet durch den Wald springt. Mit dem Einbruch einer kalten, klaren, tiefschwarzen Nacht kam die Euphorie. Irgendwo bellte ein Hund. Wie lange saß ich wohl schon in der Dunkelheit? Wo war ich überhaupt?
Alabama, John Coltrane, McCoy Tyner, Alvin Jones und Jimmy Garrison 1975. Politisches Feuilleton. Wir blicken mal wieder weit hinaus, gar über den Tellerrand, wagen den Tanz um eine Mitte, in der betäubt ein Wille steht, ein politischer natürlich. Das ist wie beim aktuellen Kanzler. Den begreifen wir nur, wenn wir sein Schweigen überhören und nur zum Beispiel auf Emmanuel Macron hören. Jean-Marie Macron war weit weg, als er seinen Essay zu dieser kleinen Reihe schrieb. Darin erzählt er von der schönsten Form der Abschweifung, der Reise und dem Leben zwischen den Welten, einmal über den Rhein und zurück nach Deutschland.
Sind wir eigentlich schon an dem Punkt angekommen, dass diejenigen, die dem französischen Präsidenten zur Seite springen, den Dritten Weltkrieg herbeisehnen? Emmanuel Macron hat mit seinen Worten einen Sturm der Entrüstung angefacht. Er könne in einer Dynamik nicht ausschließen, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Später präzisierte er, dass er nicht von kämpfenden Soldaten gesprochen habe, sondern von Ausbildern und medizinischen Einsatzkräften. Aber da war ja schon längst die Fleischwerdung des Kriegsgottes Ares. Es war ein typischer Macron, den wir erlebten. Nach den Greatest Hits, die NATO ist hirntot, wir sind im Krieg gegen ein Virus und wir dürfen keine Vasallen der USA werden, erschien nun die neue Platte. Alle haben gemeint, dass Macrons Gedanken im Grunde nicht blöd sind und eher die Präsentation irritiert. Und wenn ich in meinem Leben als Deutsch-Franzose eines gelernt habe, dann das. In Frankreich ist Präsentation alles. Vor 2 Jahren arbeitete ich an einem französischen Dokumentarfilm über die Ukraine mit. Ich führte 4 Interviews mit wirklich bedeutenden Menschen. Einem Botschafter in Berlin, einem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau, einem Kohl-Berater, der den 2+4-Vertrag aushandelte, und dem Vorsitzenden einer Regierungsfraktion im Bundestag. Von den 4 schaffte es nur einer in den Film. Ich war verwundert und auch etwas sauer, rief bei der Firma an, die den Film produzierte, und der Leiter sagte mir nur, die könnten alle nicht reden. Sie meinen nun vielleicht, wie eingebildet diese Franzosen, aber das ist nun mal die Kultur, vor allem in Paris. Und so hören und lesen sich auch die Äußerungen von Emmanuel Macron. Ihm geht es darum, herauszuragen, Debatten anzustoßen und in den Köpfen hängen zu bleiben. Große Worte, nichts dahinter? Nein, es geht um mehr. Der deutsche Politik- und Medienbetrieb könnte sich vom Französischen inspirieren lassen, wie umgekehrt Frankreich von den Deutschen. Während in Deutschland trotz GDL und UFO der soziale Dialog im Grunde funktioniert, rufen die Franzosen bei fast jedem Thema nach dem Staat. Zuletzt sagte Macron, dass er nach Lösungen suchen wolle, damit Kinder weniger Zeit vor den Handys verbringen. Sehr wichtig, aber vielleicht sollte er das Aufpassen den Eltern überlassen. In Deutschland konzentrieren wir uns hingegen häufig auf die kleine Schraube und verlieren den Blick für den großen Motor. Viele schütteln den Kopf darüber, dass die Franzosen bis 62 arbeiten wollen, ohne sich je mit dem Rentensystem auseinandergesetzt zu haben. In Frankreich geht die Debatte jedoch darum, ob reiche Menschen wie der Luxusgütermagnat Bernard Arnault mehr zum Gemeinwesen beitragen sollen. Beispiel Ukraine. Ja, Frankreich liefert weniger als Deutschland, die Franzosen geben aber Waffen wie Scalp-Marschflugkörper und César-Haubitzen ab, die sich Bundeskanzler Scholz nicht traut zu liefern. Im Gegensatz zu Scholz bekannte sich Macron in Paris dazu, dass Putins Russland verlieren müsse. Ein Satz, der im Trubel um die Bodentruppen unterging. Scholz sagt, as long as it takes. Macron hat verstanden, dass es ein Whatever it takes braucht. Krieg und Dokumentarfilm haben eigentlich nichts gemein. Aber vielleicht hilft meine persönliche Erfahrung ja weiter. Als ich mit dem französischen Kameramann im Bundestag drehte, ließ uns die Mitarbeiterin des Fraktionsvorsitzenden in das Büro ihres Chefs. Der erste Satz des Kameramanns: Das geht überhaupt nicht. Er hatte mir gesagt, er brauche etwa 45 Minuten, um die Kamera und das Licht gut zu platzieren. Es waren nur noch 30 Minuten auf der Uhr. Ich bat also die Mitarbeiterin um eine Alternative. Sie führte uns in den Vorraum des Fraktionssaals, grau in grau, kleine, unauffällige Bilder an der Wand. Monsieur Mosch, das ist hässlich, sagte der Franzose. Nur noch 20 Minuten. Ich fing an zu schwitzen. Der Kameramann spickte durch den Spalt in einer großen, schweren Tür. »Und was ist mit dem?«, fragte er. Es handelte sich um den Fraktionssaal für über 100 Abgeordnete. Mir war es peinlich, aber er drängte mich zu fragen. Die Assistentin telefonierte kurz, legte auf und sagte, gehen Sie rein. Es war zwar schmerzhaft, dass es das Interview nicht in den Film schaffte, aber der springende Punkt ist, das Bild war hunderte Male besser, als es in dem wirklich grässlichen Vorraum geworden wäre. Wenn Deutsche und Franzosen zusammenarbeiten und einander inspirieren, egal ob auf Ebene der großen Politik oder der einfachen Leute, kann Gutes entstehen. Und mal ehrlich, so fremd wir uns auch scheinen mögen, ohne einander haben wir in der Welt von morgen und selbst von heute keine Chance.
Labat, der Multiinstrumentalist Henri Texier, 1977. Wir beobachten uns selbst beim politischen Feuilletonieren, beim Versuch, genauer hinzusehen, indem wir den Blick weiterschweifen lassen. Die Musikauswahl zur Sendung hatte Roland Spiegel. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.